Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Hans
und ich bin Max. Wir sprechen heute über einen Fall, der geografisch quasi genau da ist, wo der Fall von letzter Woche war. Es geht in ein klassisches Urlaubsziel. Letzte Woche die Dominikanische Republik, als wir über den Bürgenehrabsturz gesprochen haben. Und diese Woche sind wir in Puerto Rico, also quasi direkt daneben.
Genau, wir sind in direkter Nachbarschaft. Und Max, wenn du an Puerto Rico denkst, wenn du den Namen Puerto Rico hörst, an was denkst du da?
Ja, ist für mich ein klassisches Urlaubsziel. Also ich war selbst noch nicht da, aber ich habe sofort Bilder im Kopf mit ja Strand, Palm, super klares Wasser im Meer, viele Touristen. Ja, das sind so meine Bilder.
Würde ich auch genauso sagen. Also habe ich auch natürlich gedacht, so diese Vorstellung, allein schon auch so der Klang des Namens. Also da wären einfach direkt so diese Assoziationen aktiv. Ich habe aber auch, natürlich auch für den Fall, den wir heute besprechen, viele andere Aspekte nochmal gefunden. Und ich glaube, die sind gerade bei Puerto Rico einfach vielen überhaupt nicht so bekannt. Die stellen aber einen interessanten, ich sag mal, Hintergrund oder so einen Kontext für den Fall da, über den wir heute sprechen. Wir reden ja über einen Brand in einem Hotel. Und wenn man nochmal so einen Schritt zurückgeht, Puerto Rico. Also wie du gesagt hast, in direkter Nachbarschaft von der Dominikanischen Republik. Puerto Rico liegt in der Karibik, so um die 1600 Kilometer südöstlich von Miami, zwischen der Dominikanischen Republik und den US Virgin Islands. Und ich sag mal so, Puerto Rico als Tourismus-Hotspot, als ein traumhaftes Reiseziel, das ist so eine Geschichte, das ist die eine Seite. Dass man dort an die paradiesischen Strände denkt, das klare Wasser und einfach auch so dieses karibische Lebensgefühl. Das passt auch alles so, das gibt es natürlich dort auch. Aber es gibt auch so diese andere Seite dieser Insel. Und da kann man so ein bisschen über die, ja, ich würde mal sagen, turbulente Geschichte der Insel sprechen, die auch immer noch aktiv ist und sich zeigt in, ich sag mal, so ein paar politischen Widersprüchen. Also wir, keine Sorge, wir kommen gleich noch zu dem Fall, aber das sind alles Sachen, die auf jeden Fall sehr spannend sind, um auch den Fall so ein bisschen besser zu verstehen, finde ich. Und was tatsächlich, glaube ich, viele nicht wissen, bin ich mal gespannt, ob du das weißt, Puerto Rico gehört zu den USA. Wusstest du das?
Nee, ist tatsächlich eine neue Info für mich an dieser Stelle.
Genau, also das ist nämlich so ein interessanter, also ich sag mal so ein Zwischenstatus. Also Puerto Rico gehört zu den USA, ist kein souveräner Staat. Das liegt daran, an der Geschichte der Insel. Die Insel war lange, über 400 Jahre lang von Spanien, besetzt. Also im Grunde genommen, als Christopher Columbus nach Nordamerika gegangen ist, hat er eben auch Puerto Rico kolonialisiert. Und die Insel war lange ein wichtiger Militärstützpunkt und Exporteur von Kaffee, Zuckerrohr, Tabak und so weiter für die Spanier. Die Spanier haben dann die Insel Ende des 19. Jahrhunderts, 1897, im Spanisch-Amerikanischen Krieg an die USA verloren. Und seitdem gehört Puerto Rico zu den USA. Und Puerto Ricaner haben aber so ein bisschen einen komischen, ja, politischen Zwischenstatus. Also das sind US-Bürger, die haben die amerikanische Staatsbürgerschaft, aber sie haben nicht alle Rechte wie Bürger auf dem Festland. Also zum Beispiel dürfen sie nicht an Bundeswahlen teilnehmen. Sie dürfen also jetzt zum Beispiel auch nicht an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Sie müssen keine Steuern zahlen an die Bundesregierung, das in den USA so ein bisschen anders mit Steuern auf der Bundesebene, Landesebene und so weiter. Und sie müssen keine Bundessteuern zahlen, erhalten dafür aber auch viel weniger Unterstützung aus solchen Bundesprogrammen. Und gleichzeitig, obwohl sie auch nicht alle diese Rechte haben, müssen sie trotzdem vielen Pflichten nachkommen. Zum Beispiel gab es auch Zeiten, Vietnamkrieg in den USA, wo Leute eingezogen wurden. Und so war es zum Beispiel dann auch, dass 50.000 Puerto Ricaner mussten in Vietnam mitkämpfen, aber ohne, dass sie einen Präsidenten wählen durften. Das ist quasi so dieser, ja, dieser komische Zwischenstatus, den Puerto Ricaner in den USA haben.
War mir tatsächlich gar nicht klar in der Form. Also, weiß nicht, ob das jetzt so eine riesige Bildungslücke ist, aber sind tatsächlich alles neue Informationen, finde ich sehr spannend. Du hast vorhin ganz am Anfang erzählt, wir sprechen heute über einen Brand. Jetzt mit diesem Background, was es mit Puerto Rico auf sich hat, wo das liegt, wie das da politisch ist. Nimm uns doch mal mit in den Fall heute. Über was sprechen wir heute?
Den Jahreswechsel 1986 bei karibischen Temperaturen am Strand feiern und unter Palmen das neue Jahr begrüßen. Das erhoffen sich viele Touristen, die zum Jahresende ihren Urlaub in Puerto Rico verbringen. Auch das Dupont Plaza Hotel in San Juan, direkt am Strand und nur wenige Meter vom Meer entfernt, ist mit rund 1000 Gästen fast ausgebucht. Am Nachmittag des 31. Dezember herrscht im Hotel eine lebhafte Stimmung. Gäste entspannen sich am Pool, bereiten sich auf die große Silvesterparty am Abend vor oder versuchen ihr Glück im hoteleigenen Casino. Was sie nicht ahnen, hinter den Kulissen brodelt ein Konflikt zwischen dem Hotelpersonal und dem Management. 60 Angestellte, alle Mitglieder der Gewerkschaft, sollen entlassen und durch billigere Arbeitskräfte ersetzt werden, die nicht der Gewerkschaft angehören. Für viele steht die Existenz auf dem Spiel. Um 15 Uhr endet eine ergebnislose Krisensitzung zwischen der Gewerkschaft und dem Management. Nur wenige Minuten später bricht im Erdgeschoss des Gebäudes ein Feuer aus, das sich schnell wie eine Flammenwalze durch das Foyer und Casino frisst. 97 Menschen verlieren bei dem verheerenden Brand ihr Leben. Fast 150 Menschen werden verletzt, viele davon beim verzweifelten Versuch zu entkommen. Bald nach der Katastrophe kommt ein schrecklicher Verdacht auf. Das Feuer war kein tragischer Unfall, sondern das Ergebnis von Brandstiftung.
Um nochmal darauf zurückzukommen, was du am Anfang erzählt hast, dass Puerto Rico ja irgendwie so eine Zwischenwelt ist. Also es ist USA, aber dann irgendwie auch nicht wirklich, was so Pflichten und Rechte angeht. Kann man irgendwie sagen, das ist, glaube ich, auch für diesen Fall ganz interessant als Hintergrund, sind Puerto Ricaner irgendwie so, ja, Bürger zweiter Klasse irgendwie, so im amerikanischen Kontext?
Ich denke, das kann man schon so sagen. Das ist auch ein Status, der von vielen kritisiert wird, natürlich. Und der auch in gewisser Weise so das Verhältnis zwischen Puerto Rico und dem Festland prägt. Und dazu kommt natürlich auch, dass Puerto Rico über die Jahrzehnte zu so einer Tourismusinsel entwickelt wurde. Natürlich auch vor allem für Amerikaner vom Festland. Also mittlerweile ist Puerto Rico tatsächlich ein relativ reiches Land jetzt heutzutage, also hat so ein Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt etwa wie Italien zum Beispiel. Aber das hat sich natürlich über die Jahre entwickelt. Also es hat fast so ein bisschen so eine, also ich muss zum Beispiel einfach so daran denken, wie zum Beispiel Mallorca so ab den 60ern, 70ern so massiv zu einer Tourismusinsel entwickelt wurde. Und das ist auch in Puerto Rico passiert. Und so dieses Dupont Hotel, über das wir heute sprechen, das war auch fast eine oder ist fast eine Art Wahrzeichen davon. Das ist in den 60ern gebaut worden, so ein riesiges quadratisches Hochhaus, 22 Stockwerke hoch, mit mehr als 500 Zimmern, Casino drin, ein Ballsaal, steht, möchte man eigentlich sagen, malerisch, aber es ist natürlich so ein Betonklotz direkt am Strand oder auf dem Strand eigentlich von Contado, nur wenige Meter vom Wasser entfernt. Und also wie so eine Art Wahrzeichen fast schon. Und diese wirtschaftliche Entwicklung des Tourismussektors, die lief natürlich auch nicht immer reibungslos. Das war, während sich diese Tourismusbranche entwickelt hat, gab es natürlich auch Konflikte. Also im Grunde genommen so Festlandamerikaner, die dort Urlaub machten, die aber auch diese Branche dort aufbauten, während viele Puerto Ricaner häufig als schlecht bezahlte Servicekräfte im Grunde genommen auf der Strecke blieben. Und ich will mal sagen, das ist so ein Hintergrund, der ja für diesen ganzen Fall und vor dem man auch diesen Arbeitskonflikt am Dupont Plaza Hotel betrachten kann, der jetzt vielleicht nicht direkt zu der Katastrophe, beziehungsweise das können wir vielleicht später noch besprechen, aber der vielleicht nicht direkt zur Katastrophe geführt hat, aber auf jeden Fall die Grundlage dafür gebildet hat.
Was genau war eigentlich dieser Arbeitskonflikt in dem Hotel? Also was waren da so die, ja, die Streitigkeiten?
Also wir haben jetzt, da muss man so ein bisschen zurückgehen, also wir haben jetzt das Jahr 1986 und es ist jetzt Dezember 1986 und die Angestellten des Hotels bzw. die Gewerkschaft, die sie repräsentiert und das Management des Hotels, die liegen jetzt bereits seit Oktober, also bereits seit mehreren Monaten im Streit. Es war ein sehr schwerwiegender Streit, der sich auch wirklich stark darin geäußert hat, dass auch dort Abläufe gestört wurden. Es war schlechte Stimmung teilweise in dem Hotel. Es gibt später Augenzeugen oder Berichte von Gästen, die zum Beispiel sagen, auf dem Weg dorthin ist ihnen abgeraten worden, dort unterzukommen. Der Taxifahrer, der Donutverkäufer nebenan, mehrere Rezeptionisten haben ihnen gesagt, geht bloß nicht in dieses Hotel. Dort gibt es Streit und Dinge passieren. Es gab Gerüchte, dass es Bombendrohungen gab. Es gab mehrere kleine Feuer, die aufgetaucht sind, Verdacht auf Brandstiftung. Und das ist quasi so eskaliert, dass sogar in den Wochen vor der Katastrophe wegen dieser kleinen Brände nochmal 30 Sicherheitsleute von dem Hotel eingestellt wurden, um das Ganze etwas unter Kontrolle zu bringen. Also du merkst, da ging es ziemlich heiß her. Und auf der einen Seite bei dem Konflikt standen eben die Angestellten. Die waren durch ihre Gewerkschaft repräsentiert oder die meisten davon. Das war die International Brotherhood of Teamsters. Und auf der anderen Seite haben wir das Management des Hotels. Und der Kern des Konflikts, da ging es darum, das Management wollte 60 Angestellte, alles Gewerkschaftsmitglieder entlassen, um diese Stellen dann mit günstigeren Arbeitern zu füllen, die eben nicht der Gewerkschaft angehören. Also da geht es so richtiger Arbeitskampf einfach. Und ich denke, da kann man sich leicht vorstellen, dass das auch ein sehr, ja, emotionaler Konflikt war, der Leuten wirklich so an ihre, ja, oder auch an die Grenzen ihrer Existenz teilweise gebracht hat, wenn die sich da jetzt überlegen, sie müssen da jetzt ihren wahrscheinlich relativ gut bezahlten Job aufgeben, um von günstigeren Arbeitern ersetzt zu werden, was natürlich hart ist. Und genau dieser Konflikt, der jetzt am 31. Dezember 86 seinen Höhepunkt erreicht.
Also kann ich total nachvollziehen, dass die Angestellten dagegen aufbegehren. Es war ja, wie du gesagt hast, seit Oktober schon diese aufgeheizte Stimmung, diese verhärteten Fronten zwischen Management und Angestellten. Was hat dazu geführt, dass der Konflikt jetzt gerade an diesem Tag seinen Höhepunkt erreicht? Weil die Ausgangslage war ja schon seit Wochen immer die gleiche. Also dass dieser Unmut in der Stimmung in der Belegschaft, die Stimmung in der Belegschaft, die war ja seit Wochen schon schlecht. Also warum jetzt genau 31. Dezember 86, dass das Ganze ja so auf so einem Höhepunkt
war? Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt war einfach, es war Silvesterabend und dementsprechend war das Hotel einfach rappelvoll. Es waren alles Leute, die eben ihr Silvester in der Sonne verbringen wollten dort in Puerto Rico und dementsprechend das Hotel war fast komplett ausgebucht. Es waren fast 1000 Gäste im Haus und jetzt hatte natürlich die Belegschaft und die Gewerkschaft im Grunde einen sehr starken Hebel und konnten sagen, hier, wenn ihr unseren Forderungen nicht nachkommt, dann streiken wir. Und das voll ausgebuchte Hotel steht quasi vor der Situation, dass es keine Angestellten mehr hat an einem der wichtigsten Tage des Jahres.
Ist natürlich aus Hotelmanagement-Sicht eine absolute Katastrophe, wenn an so einem Tag gestreikt wird. Haben Sie denn das durchgezogen? Also haben Sie gestreikt an diesem Tag?
Ja, also es gab tatsächlich noch, also wirklich am 31. gab es noch so eine Art Last-Minute-Versammlung zwischen Gewerkschaft und Management um 14 Uhr nachmittags. Da gab es nochmal ein Gespräch, eine große Versammlung, mehrere hundert Angestellte waren dort und das Ziel war nochmal eine Einigung zu finden, einen neuen Vertrag zu verhandeln, diese Entlassungen zu vermeiden. Und dieses Treffen blieb leider erfolglos. Also etwa eine Stunde später, rund um 15 Uhr, war dieses Treffen zu Ende. Es gab keine Einigung zwischen Gewerkschaft und Management des Hotels. Und die Entscheidung wurde getroffen, das Hotel sollte bestreikt werden ab 0.01 Uhr am nächsten Tag, also quasi ab der ersten Minute des neuen Jahres, direkt nach Mitternacht. Und Das war die Entscheidung. Es gab aber wohl noch viele Angestellte, die hofften, vielleicht passiert doch noch irgendwas zwischen quasi 15 Uhr am 31. Dezember und Mitternacht.
Wie ging es dann weiter? Die Angestellten, beziehungsweise ja die Gewerkschaft, hat diesen Streik ab 0.01 Uhr am Neujahrstag ja angekündigt. Das Ganze, es geht ja um ein Feuer am Ende, um einen Brand in diesem Hotel. Wo ist da eigentlich so der Zusammenhang?
Ja, das ist jetzt kommt quasi alles zusammen. Also, es gab drei Männer an dem Tag. Alle Gewerkschaftsmitglieder, alle sind bei diesem Treffen gewesen. Und denen ist, kann man vielleicht ein bisschen Mut machen, die Entscheidung zum Streik nicht weit genug gegangen. Sie wollten dem Hotelmanagement noch einen weiteren Denkzettel verpassen. Und da haben sie eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen.
Diese Männer, was waren das für Männer? Was haben sie gemacht?
Also diese drei, das waren einmal Hector Aponte, das war ein Hausmeister dort, 35 Jahre alt. José Rivera, das war ein Barkeeper, 40 Jahre alt. Und dann war noch Arnaldo Jiménez Rivera, ein Kellner, 29 Jahre alt. Diese drei haben eine Entscheidung getroffen. Und zwar war ihr Plan, sie wollten einen kleinen, beziehungsweise mehrere kleine Brände legen, um nochmal richtig die Gäste zu verscheuchen und es dem Hotelmanagement nochmal so richtig zu zeigen quasi.
Das ist ja ein ziemlich gefährlicher Plan, sage ich mal. Also Feuer legen, das ist ja schon nochmal was anderes als ein normaler Arbeitskampf, sage ich mal, und seine Arbeit niederzulegen. War den drei ja nicht klar, was für Konsequenzen das Ganze haben könnte?
Ja, also fand ich auch total krass. Also es ist, muss man einfach sagen, absolut dummer Plan, wenn man das einfach mal so betrachtet. Und man muss dazu sagen, da reden wir auch später noch kurz drüber, den dreien konnte zumindest keine Tötungsabsicht vorgeworfen worden, auch später nicht. Also es war wirklich so, die haben halt wirklich, ich weiß nicht, ob das Dummheit ist, Naivität, was auch immer, die haben halt wirklich gedacht, wir legen jetzt ein kleines Feuer, wird vielleicht schnell gelöscht, aber das reicht wahrscheinlich, um hier nochmal Gäste zu vertreiben und dem Hotel das Geschäft zu vermiesen an einem der wichtigsten Tage. Und ich glaube, hier kommt auch nochmal so dieser politische, geschichtliche Hintergrund und so weiter, den wir am Anfang besprochen hatten, ins Spiel. Denn ich habe mich wirklich gefragt, wie kann das sein, dass dieser Kampf so erbittert geführt wird? Und ich glaube, wenn man sich nochmal so diese Geschichte anschaut mit diesen Spannungen, mit den Puerto Ricanern, die eben als so schlechter bezahlte Servicekräfte quasi und teilweise ausgeschlossen wurden von dem wirtschaftlichen Wachstum, was der Tourismus gebracht hat, dann ist das vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen verständlicher, weil es natürlich immer noch eine absolut katastrophale Entscheidung war. Aber ich denke, mit diesem zusätzlichen Kontext, ist es ein bisschen leichter verständlich, wie es zu so einer radikalen Entscheidung dort kommen konnte oder was diese Männer im Grunde genommen dazu getrieben hat, so was Dummes zu machen.
Wie geht's denn dann weiter? Was machen die Männer als nächstes?
Ja, also sie sind bei diesem Treffen. Das Treffen ist nach einer Stunde vorbei, um 15 Uhr. Und das Hotelmanagement hat einen neuen Vertrag abgewiesen und die Entscheidung zum Streiken wurde getroffen. Die drei sind jetzt wahnsinnig unzufrieden und die betreten einen Nebenraum des Ballsaals. Der ist im Erdgeschoss, dort gehen sie in einen Nebenraum. In diesem Nebenraum werden Möbel zwischengelagert. Dort wird irgendwie renoviert, das Zimmer steht voller in Plastik eingepackter Möbel bis oben hin, die dort einfach nur zwischengelagert sind und dort legen sie dann ein Feuer. Also Hector Escudero platziert einen brennenden Behälter von Brennpaste für Warmhaltebehälter. Kennt man bestimmt vom Buffet irgendwo. Da ist dann so ein kleines rundes Ding. Da ist eine Brennpaste drin, die meistens irgendwie aus so Alkohol und anderen Zutaten besteht. Und dort platzieren sie das. Und diese Brennpaste, die hatte einer der anderen Männer, Arnaldo Rivera, besorgt und Hector Aponte, der passte auf, dass niemand die Brandstiftung bemerkt und stellt sich so als Sichtschutz und Aufpasser dahin. Und die stellen jetzt diese brennende Wärmepaste da rein unter einen Stapel von Stühlen. Und ja, das ist ein sehr effizienter Brennstoff, der setzt jetzt diese ganzen Möbel in Brand. Und dieses Feuer breitet sich dann einfach sehr schnell aus in diesem Raum, was eben voller Möbel steht, wo es eben natürlich auch einfach genug Brennmaterial findet.
Ich bin gerade etwas hin und her gerissen zwischen dem, was du gesagt hast, dass man ja auch irgendwie, Verständnis, aber man ist ja wenig im Leben schwarz und weiß. Und wenn man weiß, aus welchem Hintergrund sie kommen und auch der politische Hintergrund und diese Ausbeutung da, dann kann man zumindest nachvollziehen, was sie vielleicht zu dieser Entscheidung geführt hat. Sie haben ja gesagt, sie wollen so kleinere Brände legen, um die Gäste zu verscheuchen. Auf der anderen Seite legen sie den Brand jetzt ja in diesem Raum, der vollgepackt ist mit neuen Möbeln, die in Plastik eingepackt sind. Also Dinge, die super gut und super schnell brennen werden und wo ihnen ja eigentlich auch klar sein muss, dass es wahrscheinlich nicht bei so einem kleineren Brand bleibt, was jetzt auch meine nächste Frage ist, denn ist es so, wie ich vermute, dass sich das Feuer von dort aus wahrscheinlich relativ schnell auch ja ausgebreitet hat?
Genau, also wie du gesagt hast, ich denke, es erklärt so vielleicht so die Intensität von diesem Arbeitskampf, aber nicht, dass einfach so eine wirklich bodenlos dumme Entscheidung dort getroffen wird. Und ja, wie du sagst, also das Feuer hat sehr viel Material in diesem Zimmer mit den abgestellten Möbeln, breitet sich schnell aus. Und auf einmal kommt es zu einem Flashover. Ich glaube, das hatten wir teilweise schon mal in anderen Fällen. Also ein Flashover ist quasi der,
ja, genau,
der plötzliche Punkt, wenn sich so ein Feuer von so einem kleineren Feuer zu einem Vollbrand entwickelt. Gerade in so Räumen kann das passieren, weil es dann so ist, das Feuer brennt eben, es wird immer heißer und heißer und heißer in diesem geschlossenen Raum oder vor allem oder größtenteils geschlossenem Raum. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, diese Schwelle, wo sich alles andere entzündet und dann kommt es zu diesem Flashover. Und so ist es auch hier. Also wir befinden uns jetzt im Erdgeschoss, wo der Ballsaal ist und diesem Nebenraum mit den Möbeln. Und jetzt kommt quasi das Flashover. Glasscheiben zerbersten, eine Welle von Feuer rollt in die Lobby. Und von dort aus, von der Lobby aus, zieht der Rauch vor allem durch den Eingangsbereich des Hotels, zieht in das Treppenhaus und bewegt sich so weiter nach oben. Und neben dem Ballsaal, etwa auch noch im Erdgeschoss, befindet sich das Casino. Das Casino war ein ziemlich wichtiger Teil des Hotels, erstreckt sich auch über zwei Stockwerke tatsächlich. Und dort gab es solche sogenannte Smoke Eater, das kannte ich tatsächlich nicht. Waren natürlich noch andere Zeiten, 1986. Dort wurde noch geraucht beim Zocken im Casino.
Ah, ja, klar. Ja.
Und man will dann natürlich aber trotzdem nicht die ganze Zeit Rauch um sich haben. Und deswegen gab es diese Smoke Eater, die sollten sozusagen den Zigarettenrauch einziehen. In diesem Fall haben sie aber dazu geführt, dass dieser Rauch noch schneller in das Casino gesaugt wird, wo eben ein Großteil tatsächlich der Gäste sitzen. Und in diesem Casino ist im Grunde genommen der Ort, wo eigentlich die größte Tragödie dieses Unglücks passiert.
Was genau passiert im Casino?
Also erstmal, es war ziemlich voll, das Casino. 150 Gäste, andere Quellen sagen sogar, dass noch mehr Gäste im Casino waren. Also kannst du dir vorstellen, so 15%, 20%, 25% aller Gäste tatsächlich waren im Casino gerade. Also es war sehr voll. Und dort saßen die eben, haben noch den Nachmittag verbracht, noch ein bisschen zu zocken quasi vor der Silvesterparty. Einige Leute haben bereits ihre Abendkleidung getragen. Und man muss sich auch vorstellen, tolles Wetter auch am 31. Dezember in Puerto Rico, also ausgelassene Stimmung. Und viele dieser Gäste bemerken es überhaupt nicht, was passiert. Also der Rauch wurde ja auch irgendwie reingezogen von den Smoke-Eatern und so weiter. Und es gibt erst nur so ein bisschen Rauchentwicklung dort, was einige vielleicht bemerken. Aber sie verstehen immer noch nicht, dass es wirklich ein Feuer gibt. Und dann kommt es zu diesem Flashover, der sich eben nicht nur in die Lobby zieht, sondern auch durch das Casino wälzt. Und viele Gäste berichten später, dass man hat sich wie eine Explosion angefühlt. Also ein Augenzeuge berichtet zum Beispiel, das war wie eine Bombe, die dort passiert. Eine Feuerwelle, die durch den Raum rollt, Menschen umwirft, Haare direkt zum Brennen bringt wegen dieser Hitze. Also das muss eine wahnsinnig schreckliche Situation gewesen sein. Viele der Gäste sterben tatsächlich auch schon in diesem Moment, als diese Feuerwelle sie erreicht. und andere Gäste beginnen fluchtartig das Casino zu verlassen, aber die Notausgänge sind verschlossen.
Wie kann das sein? Vor allem bei einem Hotel, das ja sehr gut im Geschäft ist und viele gerade Gäste vom US-Festland hat, dass die Notausgänge da verschlossen sind. Also wurde da geschlampt?
Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich so, dass die Notausgänge schon Monate vorher auf Anlass des Managements geschlossen wurden oder verriegelt wurden. Und zwar einfach aus dem Grund, um Diebstähle aus dem Casino zu verhindern, was krass ist, finde ich. Und dementsprechend gab es auch eigentlich nur noch einen Weg raus aus dem Casino. Und das war eine schwere, holzerne Doppeltür in die Lobby hinein. Das Problem an dieser Tür, die ging nach innen auf. Und in ihrer Panik haben das viele Gäste nicht bemerkt oder einfach nicht, wussten einfach in ihrer Panik nicht damit umzugehen und haben sich dann quasi von innen gegen diese Tür gedrückt, die sich so nicht mehr öffnen ließ. Und als ich gesagt habe, hier passiert quasi die, ja, im Grunde genommen die große Tragödie. 84 Menschen sterben hier in dem Casino. Viele davon dicht gedrängt vor der Tür. Teilweise noch stehend wurden diese Menschen später gefunden. Also die haben im Grunde genommen noch probiert, panisch durch diese Tür zu fliehen. Sie ging nicht richtig auf. Sie haben nicht gemerkt, dass man, also sie wurden dagegen gedrückt und konnten deswegen die Tür nicht öffnen. Und ja, von diesen insgesamt 97 Opfern, die insgesamt bei dem Unglück gestorben sind, sind also wirklich fast alle 84 Menschen dort in dem Casino gestorben. Und ja, dort, also im Grunde das war so der tödlichste Ort dieses Unglücks. Die anderen Opfer, die sind teilweise in der Hotellobby oder in den Aufzügen gestorben, aber das Casino ist wirklich, wo die allermeisten Opfer entstanden sind. Es gab natürlich auch Überlebende aus dem Casino. Das waren dann vor allem Leute, also es war ein zweistöckiges Casino insgesamt. Das waren vor allem Leute, die bereits schon im oberen Stockwerk waren. Die haben dann dort die Fenster eingeschlagen, aber auch hier teilweise standen Spielautomaten vor den Fenstern, weswegen auch wohl viele einfach nicht daran gedacht haben, dass sie auch durchs Fenster rauskommen könnten. Und dort begannen dann teilweise Leute, die Fenster einzuschlagen mit Stühlen, die sie genommen haben, sind aus den Fenstern gesprungen. Es kam da aber auch teilweise zu schweren Verletzungen, als Leute aus den Fenstern gesprungen sind. Aber immerhin haben diese Gäste es eben überlebt, anders als viele der Gäste, die eben im Erdgeschoss waren.
Das müssen ja wirklich wahnsinnig dramatische Momente und Szenen dort in diesem Casino gewesen sein. Du hast das eben ja auch erzählt. Wie war denn die Situation im Rest des Hotels? Das war ja ein riesiges Hotel. Im Casino waren die meisten Opfer. Wie sah es im anderen Teil des Hotels aus?
Ja, also muss man auch sagen, eigentlich nicht weniger dramatisch, auch wenn es dort weniger Opfer gab. Also insbesondere in den oberen Stockwerken des Gebäudes war die Situation sehr dramatisch, denn viele der Hotelgäste, die zum Beispiel im Zimmer noch waren, die hatten keinen Weg mehr nach draußen oder nach unten. Also die Fahrstühle waren ja unbenutzbar geworden, die Treppenhäuser waren voller Rauch. Es gab also keinen Weg raus mehr so richtig. Und einer der Gründe war auch, viele der Gäste hatten wirklich keine Ahnung, dass ein Feuer ausgebrochen ist, denn es gab nämlich keinen Feueralarm. Also viele wurden in ihren Zimmern überrascht, als es bereits zu spät war und sich schon dicker schwarzer Rauch überall im Gebäude ausbreitete. Und was diese Gäste teilweise gemacht haben, sind, die haben Seile aus Bettzeug improvisiert und sich an der Außenseite des Hotels entweder heruntergelassen oder teilweise auch nach oben geklettert. Es gibt Augenzeugenberichte, die am Strand waren, die sehen, okay, da kommt Rauch aus dem Hotel und die hören immer wieder, ja, so knallende Geräusche. Und später haben die erst realisiert, das sind Gäste gewesen, die mit Stühlen ihre Fenster eingeschlagen haben, teilweise, um eben rauszukommen. Also wirklich wahnsinnig dramatisch. Und es gab natürlich auch Gäste, für die es jetzt keine Option war, an so einem Bettzeugseil nach unten zu klettern. Und die haben es teilweise aufs Dach dann geschafft, wo es auch eine, ja, dramatische Rettung gab. Also die Gäste auf dem Dach hatten, die ersten Gäste auf dem Dach hatten das große Glück, dass dort ein privater Helikopterpilot zufällig den Rauch bemerkt hatte und dort dann anfing, Leute zu retten. Und Dieser musste aber auch wie alle anderen Helikopter teilweise also ziemlich abenteuerlich da eigentlich die Leute abholen, denn es gab eigentlich keine Möglichkeit zu landen dort oben. Das war zugestellt, da waren so Gerätschaften, also irgendwie so eine Klimaanlage, die oben auf dem Dach stand. Und dementsprechend war das alles eine ziemlich abenteuerliche Rettung. Erst dieser private Helikopterpilot, später dann Hubschrauber der Nationalgarde und der Küstenwache. Die Gäste haben das teilweise selbst organisiert dort auf dem Dach. Es wurde eine Kette gebildet aus Menschen, die Leuten halfen, in die Hubschrauber einzusteigen. Also insgesamt eine wahnsinnig dramatische Rettung dort oben auf dem Dach einfach.
Wie ging es in den nächsten Stunden weiter? Weil das Hotel brennt jetzt ja, steht komplett, es ist verraucht, es ist überall Flammen und Feuer. Wie hat sich das in den nächsten Stunden dann weiterentwickelt und wie hat man die Menschen am Ende retten können?
Ja, also die Feuerwehr der Insel hat im Grunde genommen alles aufgefahren, was sie hatte. Die haben dann auch so, Quellen sagen teilweise ein bisschen was Unterschiedliches, und nach 3 bis 6 Stunden war dann das Feuer unter Kontrolle. Man muss allerdings sagen, dass die fast alle Opfer, die den Brand nicht überlebt haben, die starben innerhalb der ersten Minuten dieses Brandes, also vor allem ja auch in dem Casino. Also im Grunde genommen, die hatten eigentlich keine Chance. Das war alles sehr schnell vorbei, tragischerweise. Und ja, danach begann dann natürlich die Räumungs- und Bergungsarbeiten, darunter auch die schreckliche Aufgabe, die Opfer zu identifizieren, denn viele der Hotelunterlagen waren verbrannt. Das heißt, sie wussten überhaupt nicht genau, wer war hier gerade überhaupt untergekommen. Also 1986 war natürlich auch noch alles auf Papier und so weiter. Und die mussten dementsprechend quasi sehr akribisch erstmal schauen, wer sind überhaupt die Opfer, die es hier gerade nicht überlebt haben. Und ein Detail, was ich besonders schrecklich fand, es war ja Silvesterabend. Also in der Stadt rund um das Hotel wurde gefeiert. Die haben halt eben das neue Jahr, Silvester gefeiert, während das Hotel, das berichten Augenzeugen, das stand wie ein dunkles Grab mitten in dieser bunten, feiernden Stadt.
Das sind so wahnsinnig tragische Bilder, die man da auch so irgendwie, ich habe das mal gegoogelt, also du siehst ja auch dieses Brennen der Hotel und die Hubschrauber, die da versuchen am Dach zu landen, und mit diesem Hintergrund, dass ja Silvester war und überall drumherum gefeiert wurde, ist das irgendwie surreal, so eine Katastrophe inmitten dieser feiernden Menschen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie hat man denn überhaupt, oder wie ist man hier überhaupt drauf gekommen, dass das Ganze eigentlich Brandstiftung war? Also diese 3 Männer, die dieses Feuer gelegt haben, wie kam man denen auf die Schliche?
Ja, also auch ganz interessant. Also in den ersten Tagen nach der Katastrophe war die Ursache erstmal nicht klar und es wurde in alle Richtungen ermittelt. Aber du siehst schon so aus, von Aussagen der Ermittler, also der Polizei, selbst schon in den Tagen danach, dass irgendwie, die vermuten schon, dass das nicht einfach Zufall war, es war nicht einfach ein Unfall, sondern dass es Brandstiftung war. Die wussten natürlich, dass es diesen Konflikt gab zwischen der Belegschaft und dem Management. Die wussten auch, dass es tatsächlich im Voraus schon diese kleineren Brände gab, weswegen ja auch die neuen Sicherheitsleute eingestellt wurden. Die wussten von den Gerüchten über die Bombendrohung. Das heißt, du kannst schon so herauslesen, die hielten es für sehr wahrscheinlich, dass es hier ein Fall von Brandstiftung war. Die hatten extra Ermittler vom Festland aus New York eingeflogen, um Überlebende, Zeugen zu befragen, um die Überreste des Hotels zu untersuchen. Und dementsprechend konnten sie dann auch relativ schnell eben Brandstiftung als Ursache ausmachen, wobei nicht direkt klar war, wer den Brand gelegt hatte. Und es fiel dann eben auch sehr schnell auf, oder der Verdacht fiel sehr schnell auf bestimmte Mitarbeiter, weil das natürlich dann eben doch schon naheliegend ist, dass es eben wütende Mitarbeiter waren, die nach dem Treffen dort das Feuer gelegt haben. Und was ich interessant fand, die Gewerkschaft, die war natürlich auch also zutiefst besorgt darüber, war es einer von ihnen quasi. Also der Schatzmeister der Gewerkschaft, der auch Hauptunterhändler mit dem Hotel war, der ging danach an die Öffentlichkeit und sagte eben auch, das wäre absolut schrecklich für die Gewerkschaft, wenn es sich um ein Gewerkschaftsmitglied handeln würde, was dieses Feuer gelegt hat. Und er forderte auch alle Gewerkschaftsmitglieder auf, eben, falls sie Informationen haben, diese auch weiterzugeben. Es wurden sogar $15.000 von der Gewerkschaft ausgeschrieben für Informationen, die bei den Ermittlungen und Identifizierung der Täter helfen können. Und ja, und letztendlich gab es einfach riesige Zeugenbefragungen. Insgesamt wurden 200 Menschen befragt, viele der Hotelmitarbeiter. Tragischerweise gab es sogar einen Suizid durch einen Barkeeper, der nach seiner Vorladung Suizid begangen hat. Was ja auch nochmal so ein Zeichen dafür ist, boah, wie schwer dieses Unglück eben auf allen gelastet hat, auch den Hotelmitarbeitern.
Die drei Männer, die den Brand gelegt haben, am Ende haben die sich dann freiwillig gemeldet oder wie sind sie auf die gekommen? Und welche Strafen haben die überhaupt bekommen?
Ja, also die drei Männer, die wurden im Rahmen der Ermittlungen wurden dann im Grunde genommen als Hauptverdächtige identifiziert und haben dann auch, und die drei haben sich dann im April 1987, also ein gutes Vierteljahr nach der Katastrophe, für schuldig erklärt. Und die haben alle sehr empfindliche Haftstrafen erhalten. Also Escudero Aponte, der Hausmeister, 99 Jahre Haft. Rivera Lopez, der Bartender, 99 Jahre Haft. Und Jimenez Rivera, der Kellner, 75 Jahre Haft. Allen wurde im Grunde genommen halt 96-facher Mord vorgeworfen. Insgesamt gab es übrigens 97 Opfer, wie ich gesagt hatte, aber ein Opfer kam erst später dazu. Deswegen war es nicht Teil dieser Verhandlung. Aber ja, alle wahnsinnig empfindliche Haftstrafen bekommen, obwohl auch festgestellt wurde, tatsächlich, sie hatten keine Tötungsabsicht, aber trotzdem sind sie natürlich verantwortlich für den Tod von diesen fast 100 Menschen. Was ich krass fand als ein Detail war, Rivera, der Kellner, der war sogar vorher noch als Held gefeiert worden, weil er bei der Evakuierung von Gästen vom Dach mitgeholfen hatte. Fand ich krass. Also im Grunde genommen dieser noch als Held gefeierte Mitarbeiter stellte sich später als einer der Täter heraus.
Ja, voll.
Und ja, genau. Und was ich auch spannend fand, das ist natürlich auch alles recht lange her, was ist aus den dreien geworden? Zwei, Rivera und Lopez, die wurden 2001 und 2002 entlassen, also so etwa nach 14, 15 Jahren Haft. Und Aponte, der wurde 2017 entlassen.
Ich finde, das sind... Also erstmal, ich war kurz irritiert bei diesen Haftstrafen mit 99 Jahre Haft, aber das ist ja auch dieses amerikanische Justiz- oder genau. Rechtssystem, glaube ich, weil da ist es ja, sag ich mal, relativ oft so bei schweren Verbrechen, dass die Leute zu, ja, irgendwie eben 99 Jahren Haft verurteilt werden. Und interessant, dass sie aber dennoch dann doch frühzeitiger oder vorzeitiger entlassen wurden. Also ich hätte jetzt fast gedacht, dass die wirklich bis ja an ihr Lebensende dann ja im Gefängnis sein müssten.
Auf jeden Fall. Vielleicht, ich habe da leider keine weiteren Details gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht gute Führung oder was auch immer. Ja. Aber klar, wie du auch sagst, zum Beispiel in Deutschland, wenn du mögliche Entlassung nach 15 Jahren als für Mord beispielsweise, dann haben die ja auch ihre, also mindestens ihre 14 oder 15 Jahre abgesessen.
Ja. Was haben eigentlich die weiteren, ja, offiziellen Ermittlungen zum Brand noch weiter ergeben?
Ja, also da geht's im Grunde genommen weiter, denn also die direkte Ursache des Feuers war dann natürlich klar, Brandstiftung. Aber es gab natürlich noch eine ganze weitere von Sicherheitsproblemen, durch die das Feuer erst so richtig außer Kontrolle geraten konnte. Und das Tragische ist, alle diese Probleme waren nicht unbekannt, denn die Feuerwehr hatte bereits im Juni 85, also etwas mehr als ein Jahr vorher, das Gebäude untersucht und schon viele schwerwiegende Mängel kritisiert. Darunter zum Beispiel der kaputte Feueralarm. Also deswswegen wussten ja auch viele Gäste einfach nicht, dass es brennt, bis es zu spät war. Es gab keinen Fluchtplan. Es gab nur eine mangelhafte Schulung der Mitarbeiter und es gab kein richtiges Sprinklersystem, beziehungsweise das Sprinklersystem gab es nur in der Wäscherei, aber nicht in anderen Teilen des Gebäudes. Und was allerdings nicht kritisiert wurde, denn diese Anforderungen an das Sprinklersystem, die haben tatsächlich den Richtlinien entsprochen zu dem Zeitpunkt dort. Und bei den späteren Untersuchungen wurden im Grunde genommen die gleichen Fehler wieder kritisiert, also ein funktionierendes Feueralarmsystem hätte wahrscheinlich Menschen retten können. An der mangelhaften Ausbildung der Mitarbeiter hatte sich nichts geändert. An der Sprinkleranlage, die war ja sowieso nicht Teil der Kritik, hat sich auch nichts geändert. Und was sie jetzt aber auch noch zusätzlich gefunden haben, war natürlich dieses fatale Problem, dass die Notausgänge in dem Casino verschlossen waren.
Gab es denn dafür eigentlich Konsequenzen? Weil das sind ja alles Dinge, die das Management oder die Hotelbetreiber, der Hoteldirektor und so weiter verbockt haben. Das ist ja deren Fehler? Hat das zu irgendwelchen Konsequenzen noch geführt?
Ja, also auf jeden Fall. Also das hat alles zu einem der größten zivilrechtlichen Prozesse in der Rechtsgeschichte der USA geführt. Es gab insgesamt 2000 Kläger, 250 Angeklagte, 2 Milliarden Dollar an Forderungen. Und diese Klage richtete sich eben gegen das Hotelmanagement, gegen andere Zuliefererfirmen und so weiter. Letztendlich wurden dann insgesamt im Teil des Prozesses um die 200 Millionen Dollar an Schadensersatz und Schmerzensgeld ausgeschüttet.
Krass, krass viel, ja. Aber es hatte natürlich auch krasse Konsequenzen jetzt in diesem konkreten Fall, weil es hätten ja sicher mit Sicherheit mehr Menschen überlebt, wenn die Notausgänge zum Beispiel funktioniert hätten oder diese Tür aus dem Casino, wie das ja fluchtmäßig auch richtig ist, nach außen aufgegangen wäre, was ja alles nicht war.
Genau.
All das und dieser Prozess auch mit dem Urteil, hatte das auch noch andere Auswirkungen?
Ja, also auf jeden Fall. In diesem Fall war es so, in den USA wurde dann 1990, 3 Jahre später, etwa der Hotel and Motel Fire Safety Act verabschiedet. Das war ein Gesetz, was das Ziel hatte, den Brandschutz in Hotels besser zu machen, insgesamt überhaupt mal zu regulieren. Denn vor dem Unglück gab es im Grunde keine einheitliche Regulierung des Brandschutzes so richtig. Es gab Richtlinien, Regulierungen auf unterschiedlichen Ebenen, aber kein richtig einheitliches System oder Gesetz im Grunde genommen. Und Teile dieses Gesetzes waren dann auch eine direkte Konsequenz des Hotelbrandes. Also zum Beispiel werden Hotels durch das Gesetz verpflichtet, über Rauchmelder in Zimmern zu verfügen oder eben über eine flächendeckende Sprinkleranlage, die es ja auch im Dupont Hotel nicht gab.
Also auch beruhigende Infos wieder für alle, die jetzt irgendwie im Hotel sind, egal wo, aber scheinbar auch hier wieder ein Beispiel, dass man aus einer Katastrophe und aus Fehlern gelernt hat, auch wenn es erst Menschenleben gefordert hat, bevor etwas passiert ist.
Auf jeden Fall. Also genau, wenn jemand zuhört und irgendwie in den USA Urlaub plant oder gerade im USA Urlaub ist, die Rauchmelder im Hotelzimmer sind im Grunde genommen Resultat von diesem Hotelbrand vor fast 40 Jahren.
Ja. Was ist eigentlich aus dem Hotel dort geworden? Gibt's das noch?
Ja, es stand sehr lange leer, 6 Jahre lang, hat dann den Besitzer gewechselt, auch als Teil dieses zivilrechtlichen Klage, wo eben natürlich dann auch Firmen pleite gegangen sind und so. Das ist sogar tatsächlich erst dann zur Versicherung gewandert, dieses Gebäude. Später wurde es dann aber 95, wurde es dann unter einem neuen Namen wieder eröffnet als das San Juan Marriott Resort und Stellaris Casino.
Ich finde bei diesem Fall ganz spannend. Es hat mich einerseits erinnert an den Fall, den auch du vor ein paar Wochen vorgestellt hast. Da ging es um diese jungen Männer in Brasilien. War das Brasilien?
Stimmt, genau.
Wo sie eingebrochen sind und diese radioaktive Substanz geklaut haben, aber aus Versehen. Also sie wussten ja nicht, was es ist. Es hat mich ein bisschen an diesen Fall hier erinnert, wobei es ist ja so, dass die Männer schon wussten, was sie tun. Also es war jetzt ja kein Versehen, sondern sie haben ja bewusst diese Brände oder diesen Brand gelegt, das Feuer gelegt und haben ja im Grunde diese Katastrophe ja bewusst eigentlich herbeigeführt. Also es ist kein Zufall oder keine Fahrlässigkeit.
Auf jeden Fall. Also ich denke, man kann ihn... Ja, muss man ihnen auf jeden Fall so vorwerfen. Also ich denke, deswegen sind sie ja natürlich auch so lange dann im Gefängnis gewesen. Es ist schon, also ich finde das spannend, also aus so einem, sag mal so, wenn du dir vorstellst, es gab vorher diese kleineren Brände und die dachten, das wird wieder so ein kleiner Brand. Also irgendwie, wenn man sich da so reinversetzt, dann kriegt man vielleicht so ein Minimum an. Okay, deswegen dachten die, es klappt dieses Mal wieder. Aber natürlich muss man einfach sagen, das ist noch nicht mal eine grobe Fahrlässigkeit gewesen, sondern im Grunde mit Vorsatz. Und da wurden auf jeden Fall ja Menschenleben riskiert und es ist dann ja auch zu der Tragödie gekommen.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du diesen Fall recherchiert und vorbereitet hast. Die Bilder auch von diesem Hotel, dass man sich das vorstellen kann, findet ihr in den nächsten Tagen wie immer bei uns auf Instagram katastrophen.podcast.
Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.